Manchmal sagten Frauen, ihr dürft es nicht verdrängen, ihr müsst den Schmerz rauslassen. Und ich dachte, so jemand weiß nicht, wovon er spricht. Welchen Schmerz? Er war erst ein paar Tage tot. Ich vermisste ihn noch nicht einmal. Welchen Schmerz? Es gab erst mal nur Tod. Und der tut nicht sofort weh. Der ist nur sehr streng. Der nimmt einem Oberfläche, auf der was haften bleiben kann. Und jede Zeile, die der Geist schreiben will, hat keine Tafel mehr. Und die Kreide klackert auf Glas und nichts bleibt hängen. Jeder Strich, den man ziehen will, jeder Bogen, ob verträumt oder genau und konzentriert, rutscht ab auf Glas. Man ist auf einmal dumm. Ich hatte vorher nicht gewusst, was für eine Kraft Grauen hat, was für eine Kraft der Tod hat. So stark gegen das Leben, sodass die Hand zwischendurch an die Oberlippe fahren muss, weil man denkt, sie sei eingeschlafen. Numb, das englische Wort für taub, gutes Wort, weil es so hilflos klingt, wie ein Sprachversuch, ein Gelalle von Kleinkindern. Und das passt, wenn man Menschen beschreiben will, die sich sehr erschrocken haben, die nicht mehr funktionieren. Sie werden unangenehme Betrachter der Welt, sehen den falschen Dingen nach, verlieren schnell die Aufmerksamkeit, bleiben mit dem Blick an unwichtigen Details hängen, wie Kleinkinder, die über vorüberfahrende Autos staunen. Ungefähr so hatte sie sich vor Ostersonntag angefühlt für die Jünger. Ich meine, was für ein Wochenende. Am Freitag der Tod. Mit diesem leiblichen Tod von Jesus, der stirbt noch viel mehr als nur der Mensch. Der stirbt die Hoffnung. Alles, alles stirbt an Karfreitag. Und dann am Samstag diese unheimliche Totenruhe, wie ich es gerade vorgelesen habe. Und dann der Sonntag, dieser völlig unerwartete Neubeginn. Am ersten Tag der Woche wird alles neu. Jesus ist wieder da, Jesus lebt. Und dieser Ostersonntag, das ist der Tag, der die Welt veränderte. Ohne den Ostersonntag gäbe es kein Christentum. Ohne den Ostersonntag wäre Jesus maximal ein guter Mensch gewesen. Ein Idealist, einer mit ein paar guten Ideen, ein Träumer, aber einer, der am Freitag gescheitert ist. Ohne diesen Ostersonntag, da säßen wir heute nicht hier. Ohne diesen Ostersonntag gäbe es heute nicht mehr als 2 Milliarden Christen auf der ganzen Welt. Dieser Ostersonntag, den kann man an Bedeutung kaum überschätzen. Der ist für diese Welt wichtig, aber der Ostersonntag ist auch persönlich wichtig. Ostersonntag ist nämlich der Tag, an dem sich dein und mein Schicksal entscheidet. Und wir kommen dann nachher nochmal drauf zurück. Aber ins Jahr 30 gehen wir erst nochmal. Es ist Sonntag. Und so langsam tritt dieser Schmerz zutage. Er ist tot. Und mitten in diesen Schmerz hinein, da kommt dieser große Auftritt von Jesus. Jetzt muss man sich ja überlegen, die Auferstehung ist das Ereignis der Weltgeschichte. Wie inszeniert man denn sowas? Ich meine, wie choreografiert man Jesu ersten Auftritt? Ich meine, als Gott hat man ja doch durchaus viele Möglichkeiten, wie man das einfädeln kann. Pauken, Trompeten, Trommelwirbel, alles, alles machbar. Oder vielleicht doch eher logische Erklärungen, theologische Erklärungen. Was wird Jesus als erstes machen, wenn er auftritt? Erstmal seine Nachfolger beruhigen, sie beruhigen, dass sie sich von dem Schreck erholen können. Und wie wird die Reaktion von ihnen sein, von denen sein, die ihm begegnen? Es wird doch bestimmt überströmende Freude sein, oder? Das Interessante ist, es kommt ganz anders. Mal wieder, wie so oft bei Jesus, wie so oft es bei ihm ist, er hält sich nicht an unsere Vorstellung. Wir lesen aus Matthäus diesen Text. Matthäus 28. Als der Sabbat vorüber und der Sonntag angebrochen war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Gott hat ihn vom Tode auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Voll Furcht und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft des Engels zu überbringen. Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte, seid gegrüßt. Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Die beiden Marias wollen das Grab besuchen. Und da passieren ein paar große, gewaltige Dinge. Die Erde bebt, ein Engel kommt, der leuchtet wie ein Blitz. Und alles deutet auf diese große Eröffnung hin. Und dann kommt Jesus, dann tritt Jesus auf. Und wie tritt Jesus auf? Was macht er? Er sagt, seid gegrüßt. Wow. Er sagt, das ist ungefähr so, wie wenn er sagt, hallo, wie geht's? Na, alles klar? Die Auferstehung ist passiert. Und Jesu erste Worte sind, hallo erstmal. Sehr, sehr seltsam. Und es ist kein großes Tamtam, sondern was Jesus hier mit ausdrückt, mit diesem, hallo, seid gegrüßt. Das ist, warum seid ihr so überrascht? Warum seid ihr so überrascht, mich zu sehen? Habe ich euch das nicht vorhergesagt? Habe ich doch so angekündigt. Und die beiden Marias, die können kaum fassen, was da passiert. Man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen, sowas ist ja noch nicht so häufig passiert vorher. Und nachdem Jesus sagt, hab keine Angst, dann gibt er ihnen direkt den Auftrag, die Botschaft von der Auferstehung weiterzusagen. Er hält sich nicht lange mit Erklärungen auf, sondern er gibt ihnen diesen Auftrag. Er sagt, dass ich lebe, das muss weitergesagt werden, und zwar ganz dringend. Etwas seltsamer erster Auftritt von Jesus. Und was ich auch seltsam fand und was mir bis vor der Predigtvorbereitung gar nicht so bewusst war, war, wie sind denn eigentlich die Emotionen der Frauen, die am leeren Grab stehen, die Zeugen der Auferstehung werden. An sich war meine Erwartung, vielleicht sind sie erstaunt, vielleicht sind sie ein bisschen verwirrt, vielleicht haben sie kurz Zweifel, sodass die eine Maria zur anderen sagt, Maria, zwick mich doch mal, dass ich nicht träume. Aber auf jeden Fall müsste doch da eine ganz tiefe Beruhigung sein und eine ganz, ganz große Freude. Interessanterweise lesen wir hier Angst. Voll Furcht und doch voller Freude liefen die Frauen weg. Freude, aber auch Furcht. Was ist mit dieser Furcht gemeint? Ist das ein Übersetzungsfehler? Soll das vielleicht, meint Matthäus vielleicht, sie waren erschrocken? Verwirrt? Nee. Matthäus meint blanke Angst. Die hatten richtig Angst. Und auch in anderen Evangelien finden wir das. Wenn wir in das Markus-Evangelium schauen, dann sehen wir da in den letzten Versen, und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Könnte man auch denken, das ist Erschrecken. Er bespricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Also geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. das Markus-Evangelium, die ältesten Textdokumente, die man gefunden hat, die enden hierauf. Das ist vermutlich das ursprünglichste Ende des Markus-Evangeliums. Das Markus-Evangelium hat geendet mit "und sie fürchteten sich". Kein besonders tolles Ende, wenn man ein Evangelium, eine frohe Botschaft schreiben möchte. Deswegen ist dann auch noch sind die Begegnungen mit dem Auferstandenen noch dazugekommen. Aber diese Emotion, die hier ganz stark ist, ist Angst und Furcht. Und auch im Johannesevangelium, als Jesus zu den Jüngern kommt, wo treffen die sich? Die sind hinter verschlossenen Türen, die haben abgesperrt aus Angst. So, warum hatten die immer alle Angst? Warum hat die Auferstehung neben der Freude auch so viel Angst verbreitet? Die Antwort, die ist relativ simpel. Die wussten, wir sind die Nächsten. Jesus, der wurde vor 36 bis 40 Stunden gekreuzigt. Und er wurde nicht gekreuzigt, weil er was besonders Schlimmes gemacht hätte, sondern er wurde gekreuzigt, um diese Bewegung, die er angeführt hat, um die auszulöschen. Die Frauen und die Jünger, die konnten sich ausrechnen, was passieren würde, wenn sie jetzt auftreten und sagen würden, hallo ihr Römer, hallo ihr Religiösen, euer Versuch hat nicht funktioniert. Ihr dachtet, ihr hättet ihn getötet, aber er hat gerade eben, seid gegrüßt, hallo gesagt. Es hat nicht funktioniert, er lebt. Deswegen entsteht hier Furcht, weil die sich plötzlich in Lebensgefahr befinden. Für die Frauen und die Jünger war klar, die Auferstehung von Jesus, die ist direkt mit meinem eigenen Leben verknüpft. Heute, 2000 Jahre später, da ist Ostern ja so ein bisschen verkommen zu diesen paar Feiertagen nach diesem Motto Friede, Freude, Eier suchen. Manche haben es gemerkt, schön. Das war beim ersten Ostern, da war das anders. Die Message vom ersten Ostern, die war nicht, jetzt ist ja alles gut. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Euer Leben wird ab jetzt gefahr- und stressfrei verlaufen und einfach sein. Die Message war nicht, alles ist gut, sondern die Message war, alles ist wahr. Ostern, die leibhaftige Auferstehung von Jesu, ist die göttliche Bestätigung dafür, dass alles, was Jesus gelehrt hat, wahr ist. Dass Jesus auferstanden ist, ist die Bestätigung von Gott, dass alles, was Jesus gelehrt hat, wahr ist. Umgekehrt gilt, wenn der Ostersonntag nicht tatsächlich geschehen ist, dann kann man getrost alles von Jesus in die Tonne kloppen. Alles, was Jesus zum Thema Vergebung gesagt hat, kann man vergessen, wenn er nicht auferstanden ist. Alles, was Jesus zum Thema Barmherzigkeit gesagt hat, kann man vergessen, wenn er nicht auferstanden ist. Alles, was er gesagt hat, liebe deinen Nächsten, kann man vergessen, wenn er nicht auferstanden ist. Alles, was er zu diesem Thema andere Wange hinhalten gesagt hat, kann man getrost rausstreichen, wenn er nicht auferstanden ist. Und ich bitte euch mal, das ganz persönlich zu durchdenken. Ich glaube an die leibhaftige Auferstehung, dass Jesus als Mensch geboren wurde, dass er als Mensch gestorben ist und als Mensch wieder auferstanden ist. Ich sage euch auch, warum ich das glaube. Ich glaube das nicht, weil das in der Bibel steht. Das ist nicht der Grund. Der Grund, warum ich das glaube, ist, weil Matthäus darüber berichtet, weil Markus darüber berichtet, weil Lukas darüber berichtet, weil Johannes darüber berichtet, weil Paulus darüber berichtet, weil Petrus darüber berichtet und andere. Deswegen glaube ich das, weil ein Arzt berichtet hat, ein normaler Arbeiter hat darüber berichtet, weil ein Jude darüber berichtet hat, weil ein Grieche darüber berichtet hat, weil unterschiedlichste Leute darüber berichtet haben. Die waren unabhängig voneinander, die kannten sich teilweise gar nicht. Und die haben sich in Zeiten, als es höchst gefährlich war, das zu behaupten, haben die sich hingestellt und haben gesagt, und Jesus ist auferstanden. Sowas macht man nicht, wenn man sich nicht sehr, sehr sicher ist, dass es stimmt. Ich glaube das, dass Jesus auferstanden ist, weil Paulus zum Beispiel in Korinther 15 geschrieben hat, an die Korinther, er sagt, wie, ihr glaubt mir nicht? Das ist der falsche Text. Genau, den gibt's nicht. Paulus sagt da, wie, ihr glaubt mir nicht? Okay, wenn ihr mir nicht glaubt, hier sind die Adressen und Telefonnummern von 500 Leuten. Die könnt ihr kontaktieren, die leben noch. Die haben Jesus gesehen und zwar als Auferstandenen. Wenn ihr mir nicht glaubt, okay, fragt sie. Sowas macht man nicht, wenn man sich nicht zu 100% sicher ist, dass es stimmt. Heute ist es so, dass bei einigen Theologen die leibliche Auferstehung echt umstritten ist. Und da wird dann das Argument angeführt, naja, die haben das ja erst 20, 30, 40 oder wie viel auch immer Jahre später aufgeschrieben. Und wir wissen ja, wie das ist mit der Erinnerung und mit Wunschdenken, und die Gedanken leben dann weiter in einem. Und irgendwann spricht man dann so von Jesus, als ob er tatsächlich noch leben würde, auch wenn er faktisch tot ist. Aber die Ideale, die leben ja länger, und man glaubt dann an eine Pseudo-Auferstehung ohne ein leeres Grab. Aus meiner Sicht absoluter Blödsinn. Und ich werde euch gleich eine Frage stellen, dann daran werdet ihr sehen, dass das Quatsch ist, diese Argumentation. Ich werde euch gleich eine Frage stellen. Ihr habt dann 3 Sekunden Zeit zum Nachdenken und dann antwortet ihr bitte im Chor auf, gebt mir die Antwort auf meine Frage. Okay, verstanden? Frage, 3 Sekunden Zeit, ich mache dann bam, bam und dann im Chor. Achtung! Wer wurde vor 23 Jahren Fußball-Weltmeister? Chor! Gut, also das war der heikelste Part der Predigt, ich wusste nicht, wie fußballsicher ihr seid. So, aber immerhin einige. So, wenn sich hier zumindest ein paar, und wenn ihr mehr als 3 Sekunden gehabt hättet, wenn sich hier zumindest ein paar an Völler und an die Breme und Cleansey und Co. erinnern können, was eigentlich mit uns relativ wenig zu tun hat, außer dass sie eben auch Deutsche sind, dann wird man sich doch wohl an dieses Weltereignis auf Auferstehung, was mich in Todesgefahr gebracht hat, erinnern können, auch wenn es 20 Jahre her ist. Dass Jesus wirklich auferstanden ist, daran besteht kein Zweifel für mich. Und ich will dich jetzt mal persönlich fragen, wie ist das bei dir? Glaubst du, dass Jesus lebt? Wenn du hier zu einem anderen Ergebnis kommst, das ist legitim, ist völlig in Ordnung, aber ich will bloß einmal aufzeigen, was das für eine Konsequenz dann auch mit sich bringt. Paulus, der drückt das in 1. Korinther 15 aus. Da sagt er, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung, unsere Predigt einen Sinn, noch euer Glaube. Wenn Jesus nicht lebt, leibhaftig, dann können wir uns das komplette Programm hier sparen. Dann kann man sich das ganze Neue Testament sparen. Dann nehmt eure Bibel, reißt das Neue Testament komplett raus. Könnt ihr alles streichen. Das ist nämlich alles unglaubwürdig. Weil überall wird vom Auferstandenen berichtet. Und wenn die sowas erzählen und das stimmt nicht, dann kann man auch den Rest wegwerfen. Dann ist alles, was wir machen, pure Volksverdummung. Ohne Auferstehung hast du keine Vergebung deiner Schuld. Und ohne Auferstehung hast du keinen Zugang zu Gott. Und ohne Auferstehung hast du keine Chance auf dieses neue Leben, von dem Jesus so oft spricht. Und dann hätte der Tod das letzte Wort. Gott sei Dank haben wir jede Menge Zeugen dafür. Und die Marias, die sind dann losgezogen und haben diese Botschaft verbreitet. Und die haben die Jünger begrüßt mit diesen Worten, der Herr ist auferstanden, und daraus wurde dieser Ostergruß. Und es war nicht ungefährlich und da war manche Furcht im Spiel. Aber es war es wert. Denn es war klar, die Auferstehung, das ist nicht nur irgendein historisches Ereignis, sondern die Auferstehung, die hat mit mir persönlich zu tun. Denn die Nachfolger, die haben in der Auferstehung ein neues Leben geschenkt bekommen. Und das sieht man zum Beispiel daran, wie Jesus von seinen Jüngern spricht. In Johannes 20, da sagt er, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und es liest sich gar nicht so spektakulär, aber hier ist was Großes passiert. Es ist nämlich das erste Mal, dass Jesus seine Jünger Brüder nennt. Vorher waren sie Jünger, vorher waren sie Freunde. Aber plötzlich ist was ganz grundsätzlich neu. Warum nennt Jesus die auf einmal Brüder? An der letzten Begegnung kann es nicht gelegen haben. Die letzte Begegnung, die war gekennzeichnet von Verrat, von Flucht, von Verleugnung, von Alleinlassen. Und jetzt spricht er sie plötzlich mit Brüdern an. Und da wird klar, dass Jesus sie jetzt Brüder nennt. Er sagt, mein Gott, euer Gott, mein Vater, euer Vater. Das hat nichts mit ihrer Leistung zu tun, sondern allein mit dem Kreuz und der Auferstehung und dem neuen Leben, das dadurch möglich wird. Sie haben nämlich da eine neue Identität bekommen. Deswegen waren sie auch nicht nur voller Furcht, sondern auch voll Freude. Die Lebensgefahr, die war nach wie vor noch da. Aber es gab auf einmal was Neues, was Größeres, was Wichtigeres. Das ist das, was Paulus meint, wenn er in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, wenn also ein Mensch zum auferstandenen Christus gehört, dann ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Darum geht's. In Christus, dem Auferstandenen zu sein, da beginnt neues Leben. Da ist was Neues möglich. Da muss meine Herkunft nicht meine Zukunft bestimmen. Da ist Neues möglich und sogar schon angebrochen. Wenn du noch nicht Ja zu diesem Auferstandenen gesagt hast, dann möchte ich dich herzlich bitten, das zu machen. Ja zu ihm zu sagen. Das heute zu machen. Jesus und dieses neue Leben, das da beginnt. Das hier beginnt, heute beginnt. Und das über den Tod hinausgeht. Das ist es wert, auch die Furcht mit in Kauf zu nehmen. Der Ostersonntag, das ist ein toller Tag, um das zu tun. Ich möchte dich herzlich einladen, diesen Schritt zu gehen und Ja zu sagen zu diesem Auferstandenen. Aber den Ostersonntag, den kriegt man nicht ohne den Karfreitag. Und damit ich ein neues Leben erhalten kann, muss Altes in mir sterben. Und ich möchte euch einladen, es Ostern werden zu lassen in eurem Leben. Altes sterben zu lassen und das neue Leben zu empfangen. Und ich glaube, ich muss das gar nicht in Beispielen ausdrücken. Ich glaube, jeder von uns weiß selber, wo die Dinge in uns sind, die sterben müssen. Wo ich an mir, wo meine Familie an mir, wo mein Umfeld an mir leidet. Wo mein Umfeld und meine Familie von Herzen Gott danken würde, wenn das sterben würde und ein neues Leben reinkäme. Dass es Karfreitag wird, dass Dinge in uns absterben, damit neues Leben Ostersonntag reinkommen kann. Das ist nicht, dass man das einmal macht und es für immer geschehen ist, sondern das ist ein Prozess, der uns unser ganzes Leben lang begleiten wird. Aber dieser Prozess, der muss einmal anfangen. Ich möchte dich einladen, den heute beginnen zu lassen, wenn der noch nicht begonnen hat. Sterben ist nicht immer leicht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Frauen diese gemischten Gefühle hatten, warum da auch Furcht mit im Spiel war. Sie wussten, wenn Jesus auferstanden ist, dann stimmt auch das, dass er gesagt hat, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen, um ihm nachzufolgen. Zum Ostersonntag gehört nun mal auch der Karfreitag. Neues Leben geht nicht ohne das Sterben des alten Lebens. Mit Ostern, da wurde nicht alles gut und alles einfach und leicht. Aber Ostern hat Grund, hat Kraft und hat Hoffnung auf ein neues Leben gegeben. Und dieses neue Leben, das geprägt davon, bereit zu sein, das eigene Leben einzusetzen, hinzugehen und andere Menschen darauf hinzuweisen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, aber auch mit Worten. Und jetzt auch nochmal mit diesen alten Worten. Der Herr ist auferstanden.
Amen.